Healthy Teacher Podcast, Folge 31. Heute im Interview Sandra Knümann, die als Expertin für achtsamkeitsbasierte Naturtherapie jede Menge Tipps hat, mit denen wir als Lehrer besser mit Belastungen und Stress umgehen und effektiver abschalten können. HealthyTeacher.net, der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst, weil deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meyer. Hey, hallo, Carsten hier vom Healthy Teacher Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist, auch in dieser neuen Folge, in der ich heute die Sandra Knümann zu Gast bei mir habe. Die Sandra ist Diplompädagogin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und sie arbeitet auch viel mit Menschen, darunter auch übrigens viele Lehrer, die unter Arbeitsdruck und Überlastung leiden und die ja lernen wollen, besser auf sich zu achten. Und ihr Steckenpferd, wenn man das so sagen darf, das ist die achtsamkeitsbasierte Naturtherapie und das Waldbaden. Von dem habe ich ja schon mal in einer der vergangenen Folgen berichtet. Ich glaube, das war die Folge 3 und auch in der Folge 12 habe ich davon ein bisschen was erzählt. Und auch darüber werden wir auf jeden Fall in dieser Folge sprechen. Außerdem ist die Sandra Dozentin an der Uni Siegen aktuell. Davor war sie 9 Jahre in Köln an der Uni. Sie schreibt regelmäßig Fachbeiträge, unter anderem für Zeitschriften wie Psychologie Heute und Emotionen. Und sie hat auch ein Fachbuch über Naturtherapie geschrieben. Übrigens, wie immer verlinke ich dir alles auch in den Shownotes auf healthyteacher.net. Dort findest du auch die Kontaktdaten von der Sandra und auch das Buch über die Naturtherapie habe ich dir dort verlinkt. Ja, und genau über diesen Bereich, achtsamkeitsbasierte Naturtherapie, da haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt, die Sandra und ich. Sandra hat nämlich im letzten Monat die Rauszeit-Challenge veranstaltet, an der ich dann auch teilgenommen habe und auch darüber werden wir hier in dieser Episode sprechen. Sandra wird uns auch von ihrer Arbeit als Naturtherapeutin berichten und ich vermute mal, dass sie uns auch Techniken mitgebracht hat, mit denen wir als Lehrer besser mit den Belastungen in der Schule umgehen können. Ja, liebe Sandra, das war ein wenig zu dir und zu deiner Person, aber zuerst einmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Healthy Teacher Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und uns über deine Erfahrungen, deine Kenntnisse etwas berichten wirst. Ja, für unsere Hörer ganz kurz, was ist eigentlich diese Rauszeit-Challenge?
Hallo Carsten, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem frischen Podcast mitwirken darf.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut.
Was ist die Rauszeit-Challenge? Das war eine ganze Woche, also 7 Tage, eine Online-Challenge, bei der es täglich eine kleine Aufgabe gab, die man in der Natur erledigen sollte. Also sie richtete sich an Leute, die eigentlich wissen, dass es ihnen gut tut, täglich rauszugehen ins Grüne, aber sich das viel zu selten gönnen und selber es nicht schaffen, es regelmäßig zu machen. Und so wollte ich einen kleinen Anstoß geben, so einen kleinen, einfach eine Gemeinschaft auch von Leuten, die gemeinschaftlich sowas machen, damit es ein bisschen leichter fällt. Und das heißt, es gab jeden Tag eine E-Mail mit einer Aufgabe, die so ungefähr 30 Minuten dauert und die einen immer ins Grüne führt, immer nach draußen. Das kann der Garten sein oder ein Stadtpark oder vielleicht auch auf dem Balkon. Und dann macht man diese Übungen, meistens waren es Achtsamkeitsübungen, und kann sich anschließend in einer Facebook-Gruppe darüber austauschen. So ging diese Challenge. Und ich habe da ganz schöne Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sehr dankbar waren, dass mal jemand sie dabei unterstützt und ein bisschen anschubst, dass sie sich diese Auszeit draußen auch wirklich gönnen.
Mhm. Ich habe da ja auch mitgemacht und das, wo du das gerade sagst mit dem Anschubsen, das war auch tatsächlich direkt mal meine erste Erfahrung, nämlich am ersten Tag, wo es dann losgehen sollte. Da war ich dann mit meinem Hund unterwegs. Das mache ich ja nun jeden Tag. Also von daher bin ich ja eigentlich auch in der Natur. Aber ja, meistens geht man dann ja doch einfach spazieren, ohne sich jetzt bewusst mit der Natur jetzt auseinanderzusetzen. Und ich hatte mir nun vorgenommen, da das mitzumachen und habe dann direkt am ersten Tag mal nach einer Stunde spazieren gemerkt, ups, da war doch was, da hast du doch direkt mal vergessen, dass du heute da bei der Challenge mitmachen wolltest. So, jetzt war mein Spaziergang tatsächlich dann noch ein bisschen länger, dann konnte ich das noch anhängen. Aber das war halt auch so eine erste Erkenntnis, dass oft ist man, und das geht mir genauso, einfach so in diesem, ich sag mal, Tremens, in dieser Mühle drin, dass man sich gar nicht bewusst darüber wird, dass man ja eigentlich was anders machen wollte oder dass man eigentlich ja ein bisschen was für sich tun wollte, eigentlich mal raus wollte und bewusst irgendwas wahrnehmen wollte. Ja, und von da, na, genau. Und von daher ist, glaube ich, das eine ganz, ganz hilfreiche Sache, wenn jemand von außen dann einfach mal so ein bisschen einen wieder in diese richtige Richtung reinbringt.
Ja, und das sind ja wirklich so starke Gewohnheiten, ne? Das hast du jetzt ja gemerkt bei deinem Spaziergang, dass wir so im Trott sind, dass man wirklich da einen Anschubser braucht. Und mein Anliegen ist natürlich, dass diese Gewohnheit, die sich da über 7 Tage in der Challenge gebildet hat, hoffentlich stark genug ist, um gegen den Alltagstrott anzukommen. Also, dass man vielleicht eine neue Gewohnheit danach etabliert.
Oder wenn es jetzt noch nicht gleich eine Gewohnheit ist nach 7 Tagen, das ist vielleicht dann auch manchmal ein bisschen kurzfristig, aber dass man zumindest diesen Gedanken hat, dass man sich mehr in diese Richtung mal orientieren kann. Und
genau.
Und was ich gemerkt habe, auch die Erfahrung hat, dass einem das gut tut. Ja, weil das ist ja auch erstmal, muss man das ja spüren, dass wenn man in der Natur unterwegs ist und sich mal bewusst achtsam mit seinen Sinnen auch auf die Natur einlässt, dass das ja nicht ist irgendwie ein Selbstzweck, sondern man hat ja was davon. Das geht einem hinterher besser. Und das war genau meine Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ja, also jetzt am ersten Tag beispielsweise, da war ja die Aufgabe, dass man sich einen Gegenstand sehr genau anschaut und von allen Seiten betrachtet. Und da habe ich gemerkt, als ich das gemacht habe, dass meine Gedanken überhaupt nicht mehr in der Schule waren. Ja, das ging einfach nicht, weil nun hatte ich mich eben auf diese Pflanze, die ich mir da ausgesucht habe, konzentriert. Und ich habe dann nach ein paar Minuten gemerkt, jetzt hast du die ganze Zeit ja nur dich damit befasst und die ganzen Probleme waren gerade mal weg. Und das hat mich tatsächlich in dem Moment schon ein bisschen zu mir gebracht, also runtergebracht und auch entspannt.
Ja, und das ist ein Trick, den man sich auch im Alltag zunutze machen kann. Also in den Sinnen sein, irgendwas in die Hand nehmen, betasten oder auf ein Geräusch ganz genau hinhören. Wenn wir das machen, also uns wirklich auf einen Sinn konzentrieren, dann hat der Geist keine Kapazitäten mehr frei, um sich Sorgen zu machen, um zu grübeln, um Pläne zu schmieden oder To-Do-Listen zusammenzustellen. Also das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die man sehr leicht draußen in der Natur gewinnen kann, wenn man sich da mit Achtsamkeit beschäftigt. Und nochmal zu den Gewohnheiten. Klar, nach 7 Tagen hat man keine neue Gewohnheit. Das dauert in der Regel eher 60 Tage. Aber eine Motivation kann man haben.
Genau.
So wie du auch sagtest, ne? Dass man dann die Motivation hat, da mal dran zu bleiben und das weiter auszubauen.
Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das irgendwie in den Alltag integriert, dass man das eben, wenn man da jetzt durch so eine Challenge diese Motivation, dieses Anfangsmomentum, wenn man es so nennen will, bekommt, dass man dann im Laufe der Zeit wirklich eine Gewohnheit entwickelt und wenn es auch nur eine kleine Gewohnheit ist, um solche Dinge einfach fest zu integrieren in den Alltagsablauf. Und gerade für uns Lehrer ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, weil der Alltag eben häufig sehr turbulent ist und sehr energiegeladen auch ist, also mit Fremdenergien, die auf einen einprasseln, sehr angespannt auch häufig ist. Und dann halt diese kleinen ja, Ruheinseln in seinen Alltag irgendwie zu integrieren.
Ja, und am besten wirklich mit einer klaren Grenze. Also, dass man ganz klar die Entscheidung trifft, so jetzt ist hier Schluss mit Planen, Nachdenken über irgendwas anderes. Jetzt mache ich mal eine Zeit Achtsamkeit. So, weil das passiert nicht von selbst. Ne? Man muss es wirklich entscheiden und diesen Raum auch frei halten dafür. So, und je mehr man so im Kopf herumschwirren hat, desto strikter muss man da auch sein. Also, desto mehr Willenskraft muss man aufbieten, um das in Grenzen zu halten.
Mhm. Wobei man dann ja sogar wieder was davon hat, weil ich habe nämlich festgestellt, an dem, jetzt muss ich mal gerade überlegen, das war an dem Tag, wo das mit dem Gehörsinn, mit dem Hören, war das Tag 2 oder Tag 3, ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Aber da habe ich nämlich festgestellt, nachdem ich jetzt mich dann so ein bisschen auf die verschiedenen Geräusche, war dann auch im Wald unterwegs, konzentriert habe, habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen innerlich freier geworden bin. Und dann, das war echt interessant, habe ich angefangen, Ideen zu entwickeln. Die sind dann einfach so zu mir gekommen, weil ich glaube, weil einfach so dieser Verstand, der das sonst immer so ein bisschen blockiert, in dem Fall mal abgeschaltet war. Und dann habe ich einfach irgendwelche Ideen und Erkenntnisse auf einmal gehabt, so Geistesblitze, sowas in der Richtung. Und das ist ja eigentlich super gut, wenn wir als Lehrer irgendwelche, ich sag mal, Unterrichtseinstiege, was auch immer wir gerade an Ideen brauchen, und dann bewusst so eine Grenze setzen und dann ja auch noch einen zweiten Benefit haben, nämlich nicht nur, dass wir uns erholen, sondern gleichzeitig kriegen wir diese Ideen dann ja auch noch geschenkt. Ja, das ist dann doppelt gewonnen.
Ja, also da hast du was erfahren, was ganz, ganz vielen Menschen so geht und was in der Umweltpsychologie auch sehr gut erforscht ist. Also tatsächlich die Erholung der gerichteten Aufmerksamkeit, so nennt man das. Na, also im Alltag haben wir ja, ne, viele kognitive Aufgaben. Ich denke jetzt gerade an den Lehrerberuf, ne, muss man viel nachdenken, planen und so weiter. Und das ist eine gerichtete Aufmerksamkeit. Und in der Umweltpsychologie ist bekannt, dass das eine begrenzte Ressource ist. Irgendwann ist man da erschöpft. Mhm. Und in der Natur draußen ist die nicht gefordert. Da kann die sich erholen. Also wenn man einen Spaziergang macht, dann braucht man eher eine andere Art von Aufmerksamkeit, eher eine ungerichtete, weite, weichere Aufmerksamkeit, nicht so fokussiert. Mhm. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass in dieser Zeit sich die gerichtete Aufmerksamkeit erholen kann und man nachher umso kreativer ist. Mhm. Und es gab noch andere Studien, die was ganz Ähnliches festgestellt haben für Zimmerpflanzen in Räumen. Also zum Beispiel im Klassenzimmer.
Ja.
Auch ganz spannend. Selbst wenn man nicht draußen ist, im Wald oder im Park, sondern einfach nur ein paar Zimmerpflanzen im Klassenzimmer hat, dann erhöht sich schon die Konzentrationsfähigkeit aller Anwesenden, also der Lehrenden und der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und die Kreativität und die Gedächtnisleistung. Das ist alles mittlerweile sehr gut belegt.
Da habe ich auch mal eine Studie gesehen, wo es um Pflanzen im Büro ging. Und da ging es dann um Produktivität. Und da wurde eben gezeigt, dass selbst eine Zimmerpflanze im Büro, und das wird ja so eine ähnliche Studie sein wie die, die du gerade angesprochen hast, dass selbst eine Pflanze da schon einen positiven Effekt hat.
Absolut.
Und ich merke das ja auch. Ja, erzähl.
Ja, also wenn man noch dazu vor dem Klassenraum aus dem Fenster auf was Grünes guckt, auf Bäume zum Beispiel, ne, dann steigert sich das noch mehr. Also da kann man als Lehrer ja wirklich auch viel zu beitragen, dass es einem da psychisch und seelisch gut geht im Raum.
Ich merke das auch, wenn ich jetzt in Klassen bin, unterrichte, wo einige Pflanzen stehen, dass es häufig eine viel entspanntere Atmosphäre ist. Ja, ob das jetzt immer 1:1 nur an den Pflanzen liegt, ist jetzt mal eine andere Geschichte, aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einen positiven Effekt hat.
Mhm.
Jetzt ist ja
also auch auf Blutdruck, ne? Blutdruck, ja. Herzrhythmus, Stresshormone. Ja. Also selbst wenn man nur Fotos von Naturszenen an der Wand hätte.
Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Weil in der Schule ist natürlich immer das Problem, A, muss sich jemand um die Pflanzen kümmern. Bei manchen Klassen geht das gut, bei anderen Klassen geht das nicht so gut. Und dann haben wir immer die Sommerferien und was macht man dann mit den Pflanzen? So, wenn man jetzt einen Hausmeister hat, so wie bei uns in der Schule, der sagt, ich kümmere mich darum, stellt die alle irgendwo in eine Ecke, und dann holt euch die nach den Ferien wieder ab und ich gehe einmal die Woche hin und gieße sie alle, dann ist das okay. Aber es ist ja auch an anderen Schulen anders, wo das eben so nicht funktioniert. So, und wenn man dann nämlich mit solchen Bildern einen ähnlichen Effekt oder zumindest einen ansatzweise ähnlichen Effekt erzielen kann, ist das natürlich eine richtig coole Geschichte.
Ja, also ich weiß zumindest, dass es mal eine Studie gab aus Japan, wo man festgestellt hat, dass der Anblick von Naturfotos den Stresshormonspiegel um 13% senken kann.
Mhm.
So, davon habe ich gehört. Aber weißt du, was mir noch einfällt zum Thema Pflanzenpflege? Das ist ja auch noch eine soziale Dimension dabei. Also ich würde das nicht ohne Not durch Naturfotos ersetzen, sondern eher dann gucken, wie können wir als Klassengemeinschaft für unsere Schützlinge sorgen. Mhm. Also vielleicht nimmt ja auch eine Schülerin die Pflanzen mit nach Hause. So kenne ich das auch von Schulen.
Ja, häufig
oder
ist das so, das stimmt.
Die Lehrenden, ne? So, und dass man sich da gemeinschaftlich drum kümmert, das kann ja auch eine Gemeinschaft stärken.
Mhm.
Ja. Das kann ein Foto nämlich nicht.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ich habe so ein bisschen an meine Klasse gedacht. Die haben andere Dinge im Kopf. Da ist jetzt eine Abschlussklasse. Pflanzenpflege gehört nicht zu den ersten Hobbys von denen. Aber da hast du natürlich recht, da sollte man also nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Eine Pflanze haben wir auch bei uns stehen und die hat jetzt auch schon seit 2 Jahren überlebt. Also von daher ist es ja auch nicht ganz so schlimm dann vielleicht, gerade angehört hat. Ja, und da ist auch ganz interessant, wo du das gerade mit den Bildern sagst, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was macht denn jemand, der jetzt in der Stadt wohnt, der gar nicht die Möglichkeit hat, raus in die Natur zu gehen? Bilder, haben wir jetzt gerade gehört, wäre eine Möglichkeit, aber ist natürlich nicht die beste Möglichkeit. Hast du noch Ideen, was jemand machen kann, der in der Stadt wohnt, damit der auch, ich sag mal, die Vorteile von diesem Naturerleben mehr in sein Leben auch, ich sag mal, reinholen kann?
In den Park gehen? Also Städte haben ja auch Grünflächen.
Ja.
Oder zum Beispiel Flussufer. Ne? In vielen großen Städten gibt es große Flüsse, wo man wirklich Weitblick genießen kann, wo es auch Grünflächen gibt. Es gibt Gärten, man kann seinen Balkon grün machen, man kann auf Brachflächen gehen, wo oft ganz tolle Pflanzen wachsen und auch seltene Tierarten zu finden sind. Also es findet sich überall ein kleines Fleckchen.
Mhm.
Spannend ist es nur dann, dass man da natürlich darauf achten muss, dass einem die eigenen Bewertungen nicht einen Strich durch die Rechnung machen.
Was meinst
wenn man
du denn?
Nämlich, ja, wenn man nämlich rausgeht in seinen Mini-Park im Viertel und dann die ganze Zeit nur denkt, ach ja, es ist ja gar kein richtiger Wald, ja, leider muss ich ja jetzt hier diesen Lärm anhören, ach, hier liegt schon wieder Müll rum, ne? Also dann ständig vergleicht, wie es idealerweise hätte sein sollen und wie es leider nun mal in der Realität ist, dann wird man sich weniger erholen, als wenn man alles so akzeptiert, wie es halt nun mal gerade ist.
Mhm.
Ja, und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt ja, den gegenwärtigen Moment bewusst wahrnehmen und ihn zu akzeptieren. Mhm. Also ihn so lassen, wie er ist und nichts dran ändern. Und das ist eigentlich das, was uns sehr viel Stress ersparen kann, wenn wir das einfach zulassen können, dass es nun mal so ist. Und dass wir vielleicht die Autogeräusche, die es in der Stadt halt überall zu hören gibt, genauso interessiert anhören wie das Vogelgezwitscher.
Das ist aber nicht so einfach, ne? Also ich habe festgestellt, als ich jetzt die Challenge mitgemacht habe, dann bin ich da im Wald unterwegs gewesen und dann war das jetzt auch dummerweise auch gerade der Tag, wo es um den Gehörsinn ging und das Hören ging und ich wollte jetzt tatsächlich diese Vogelstimmen ja auch mal wahrnehmen. Stattdessen habe ich aber eine Motorsäge gehört und noch eine Motorsäge und dann kam noch der ICE durchgerauscht und da ist es mir schwer gefallen, das zu akzeptieren.
Ja. Und damit machst du aber natürlich den Raum, wo du Entspannung finden kannst, sehr klein, ne? Weil dann muss es wirklich ein Ort sein, wo alles stimmt.
Mhm.
Und wenn wir jetzt gerade bei Stadt sind und Menschen, die in der Stadt grüne Stressbewältigung suchen sozusagen, ja, für die ist es sehr gut und sehr wichtig, diese Fähigkeit zu haben, damit sie das eben dort auch finden können und nicht immer erst weit rausfahren müssen, einmal im Wald sein können,
ja,
sondern dass sie es wirklich jeden Tag haben können, auf ihrem Weg zur Schule, durch den Park oder nach der Schule am Flussufer.
Ja, weil sonst ja die Anfangshürde noch höher ist, ne? Wenn ich erstmal fahren muss, dann mache ich das, wenn es gut läuft, 2-mal im Jahr,
ja,
aber eben nicht 2-mal die Woche oder jeden Tag.
Ja, und was du vorhin sagtest mit diesem Konzentrieren auf die kleinen Dinge, ne? Damit kann man es natürlich auch machen, wenn man sich wirklich auf einzelne Sinne konzentriert oder zum Beispiel den Sehsinn auf einen Gegenstand richtet. Mhm. Und dann kann das ein kleiner Balkon sein, wo wir einfach eine Biene an einer Blüte beobachten. Und dann sind wir ganz fokussiert darauf und dann ist alles in Ordnung.
Mhm. Wäre das jetzt auch so eine Übung, wo du sagen würdest, also ne, wenn wir jetzt sagen, für unsere Hörer, ne, eine konkrete Übung, man hat einen super anstrengenden Tag in der Schule hinter sich, man ist froh, mittags zu Hause zu sein. So, jetzt ganz konkret, was mache ich, um ein bisschen wieder zu mir zu kommen?
Mhm. Unterschiedlich. Lieblingsantwort.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also manche Leute wollen vielleicht Mittagsschläfchen machen, ne? Andere wollen meditieren, andere wollen rausgehen. So, aber wenn du mich jetzt fragst als Naturtherapeutin und wenn genau. Ich jetzt sage, ne, wir wollen mal gucken, was kann die Natur dazu beitragen, dass man schnell bei sich ankommt und schnell der Stresspegel sinken kann, dann ist es in der Tat sowas, die Aufmerksamkeit auf etwas Natürliches richten. Und das kann was sehr Kleines sein. Und ja. Wie wir ja vorhin festgestellt haben, ne, wirklich so ganz bei den Sinnen sein. Also vielleicht auch ne, vom Balkon den Schnittlauch, der da wächst oder was auch immer man da angefasst hat, mal ein Stück abzupfen, zwischen den Fingern zerreiben und dran riechen. Richtig ausgiebig dran riechen.
Das ist ein gutes Stichwort.
Mal feststellen, ne, was gibt's da alles für Geschmacks- bzw. Geruchsvariationen, so wie ein Sommelier, der so verschiedene Aromen in einem Wein entdecken kann. Das kann man auch bei Schnittlauch und Basilikum.
Das ist ein super Stichwort, weil ich genau sowas Ähnliches jetzt diesen Sommer gemacht habe. Ich habe jetzt in der aktuellen Folge, die jetzt gerade, was haben wir heute, Dienstag, gestern online gegangen ist, also wenn du jetzt später hörst, du der Hörer, wir sind jetzt Ende September 2020. Jedenfalls in der aktuellen Folge und in den beiden davor, da ging es und geht es um Heilkräuter im Selbstmanagement. Und eins davon, was ich da vorstelle, ist Melisse. Und ich habe jetzt den Sommer über so einen Melissenstrauch sozusagen auf dem Balkon gehabt und den auch öfter zum Kochen beispielsweise genutzt. Und wenn ich das abschneide und daran rieche, dann ist jeder Stress wie weggeflogen. Also dieser Geruch, der haut mich so um im positiven Sinne, dass ich dann, wenn ich das rieche, nichts anderes mehr brauche.
Ja, genau. Genau. So einfach kann das sein. Und das geht auch mitten in der Stadt.
Stimmt. Ja, und das geht sogar auch, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, jetzt im Herbst, Winter, jetzt wird es früh dunkel, häufig regnet es, wobei, ne, wir sind nicht aus Zucker, aber vielleicht ist die Hürde dann noch größer. Die Frage wäre nämlich gewesen, wie mache ich das mit Naturkontakt, mit Naturtherapie jetzt nicht, aber Achtsamkeit in der Natur in solchen dunklen Jahreszeiten, also im Herbst und Winter.
Eigentlich so wie immer. Ne? Wahrnehmen, nicht beurteilen. Und wenn man es denn beurteilen will, also man kann am Regen auch ganz viele wunderbare Seiten entdecken. Zum Beispiel, ich liebe es, im Regen spazieren zu gehen, weil ich dann die Natur ganz für mich alleine habe. Dann sehe ich kaum Hundespaziergänger, keiner geht vor die Tür und ich kann ganz schön gemütlich in dieser etwas, wie soll man das nennen, gedämpften Atmosphäre spazieren gehen. Also das ist ja auch eine emotionale Qualität, die so ein Regentag hat. Der löst in uns ganz bestimmte Gefühle aus. Wir sind ja nicht getrennt von unserer Umgebung, sondern das macht was mit unserer Stimmung. Und das ist auch mal schön. Also so dieses gedämpfte, langsame, ich denke gerade an so einen grauen mit Nieselregen, so ein sanfter Regen auf der Haut. Das ist manchmal wie Streicheln, so ganz sanft und still.
Ja.
Genau, sehr, sehr still. Genau, der Regen macht es still. Und das ist eine Chance. Ja. Also ich würde mir das nicht entgehen lassen, bei Regen rauszugehen.
Ja, ist vielleicht wieder so eine Sache mit den Bewertungen. Ne? Also ähnlich wie mit dem Autobahnlärm oder was auch immer. Dass man versucht, ne, sich einfach unvoreingenommen darauf einzulassen und dann vielleicht Qualitäten daran entdeckt, die vielleicht durchaus positiv sein können.
Ganz genau. Wir haben so viele Schubladen im Kopf, wie das alles zu sein hat und dass das ja nicht gut sein kann und. Aber wenn man mal versucht, wirklich davon Abstand zu nehmen und mal unvoreingenommen, wie du gesagt hast, sich der Wahrnehmung zu öffnen, dann entdeckt man völlig neue Dinge und ganz andere Qualitäten, als man vorher für möglich gehalten hätte.
Du hast ja auch ein spezielles Programm, Waldbaden im Herbst heißt das. Mhm. Ja, und da geht es ja auch genau darum, ne, in der herbstlichen Jahreszeit. Waldbaden würde mich nochmal interessieren. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Waldbaden ist ein spannendes Schlendern und Innehalten von Kronen. So würde ich es mal kurz zusammenfassen. Also der Name kommt eigentlich von dem japanischen Shinrin Yoku. Das ist, ja, wörtlich übersetzt würde das heißen, eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Mhm. Und das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, weil man in der Tat sehr wach und sehr bewusst den Wald wahrnimmt. Also normalerweise würde man bei einem Waldspaziergang, ne, vielleicht mit den Gedanken ganz woanders sein, abschweifen oder ins Gespräch vertieft mit jemandem. Und das ist es eben nicht. Also es ist kein normaler Waldspaziergang, sondern es ist eine Zeit im Wald, in der wir wirklich bewusst anwesend sind und den Wald wahrnehmen und unsere Beziehung zum Wald.
Ja.
Und in diesem Waldbaden-Set, also ich habe 4 davon, für jede Jahreszeit gibt es ein Set. Da stelle ich so Anleitungen zusammen, so meine schönsten Waldbaden-Anleitungen, sowohl zum Nachlesen ausführlich als auch in Kurzfassung, sodass man so kleine Karten mit in den Wald nehmen kann, wo alles nochmal kurz draufsteht. Dann braucht man nicht das ganze Heft mitzunehmen. Mhm. Als auch als Audiodatei. So kann man sich das dann im Wald nochmal anhören und bekommt so ganz viele Anregungen, wie man genau das schaffen kann, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ne, dieses Anwesendsein, runterkommen, nicht bewerten und wahrnehmen.
Hm. Hast du da mal so eine Übung, die du mal erzählen kannst, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das so funktioniert?
Mhm, klar. Also die absolute Basic-Übung, das habe ich vorhin schon gedacht, das muss ich unbedingt deinen Hörern erzählen, wo wir doch gesagt haben, man muss viel Willenskraft aufbringen, ne?
Ja.
Eine super tolle Übung, um das zu schaffen, ist es, sich eine Schwelle zu legen. Mhm. Also das beschreibe ich zum Beispiel in dem Waldbaden-Set Frühling, Waldbaden im Frühling, da kommt das drin vor. Eine Schwelle legen heißt, wir gehen irgendwo in den Park und nehmen uns vor, okay, jetzt praktizieren wir Achtsamkeit in der Natur. Mhm. Und suchen wir uns einen Stock oder machen mit der Ferse so einen Strich auf den Weg oder vielleicht gibt es irgendwo eine Schranke oder einen markanten Baum oder irgendwas, was eine Grenze markiert.
Ja.
Und dann, ja, man könnte noch was anderes noch davor machen, das erzähle ich gleich. Mhm. Aber die einfachste Variante ist, dass man diese Grenze also vor sich aufbaut und dann sich klar macht, okay, bis hierhin geht mein Alltag, wo ich gerade herkomme, von der Schule, von der Familie, was auch immer. Und wenn ich über diese Grenze steige, dann beginnt was Neues. Mhm. Und dann öffne ich mich. Dann öffne ich mich für all diese Wahrnehmungen, die jetzt hier möglich sind. Mhm. Die Variante wäre noch, das mache ich auch oft bei meinen Waldbaden-Veranstaltungen, wenn ich mit Gruppen draußen bin, dass ich die Leute bitte, mal kurz innezuhalten und zu spüren, ob es noch irgendeinen Gedanken, irgendein Thema gibt, was sie hindern könnte, sich jetzt gleich auf die Natur einzulassen, was sie so besetzt hält, dass sie, ne, da kaum in der Lage sind, sich zu öffnen.
Ja.
Und wenn es so ein Thema gibt, dann sollen sie dafür einen Naturgegenstand finden. Manchmal sind es auch mehrere Themen. Ne? Dann sucht man halt, ne, vielleicht einen Stein oder einen Stock oder einen Zapfen. Irgendwas, was das symbolisiert. Und dann tritt man an diese Grenze und legt diese Gegenstände rituell sozusagen davor ab. Und sagt so, das lasse ich jetzt hier. Das soll mich jetzt nicht mehr belasten. Und wenn ich über die Grenze steige, über diese Schwelle, dann bleibt das zurück.
Das ist eine coole Übung.
Mhm. Ja, funktioniert so super.
Ja, also ich finde so die Arbeit mit Symbolen, ob das jetzt wirklich welche sind, die man tatsächlich anfassen kann oder auch einfach geistige, die man sich vorstellt, finde ich super faszinierend. Ich habe ja auch ein bisschen die Wurzel, wie auch immer, Background im NLP, und da ist so diese Arbeit mit inneren Symbolen ist da so ein ganz wichtiger Punkt auch. Ja, und auch im Huna, das ist so eine hawaiianische Philosophie, ich weiß nicht, ob du das kennst, die auch sehr den Kontakt mit der Natur hervorhebt. Ho'oponopono ist ja bei uns ja, relativ das bekannt, das kommt her, daher. Ja. Ne? Mhm. Da ist auch diese Arbeit mit diesen inneren Symbolen ein ganz wichtiger Punkt. Und ja. Von daher finde ich das total faszinierend, wenn man das jetzt so als ein äußeres Symbol sich sucht und das dann da zurücklässt. Also das kann ich mir super gut vorstellen, dass das tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass es dann das für ein für alle Mal war. Ne? Also es hilft, es unterstützt auf jeden Fall, aber es kann gut sein, dass die Gedanken nochmal wiederkommen. Mhm. Und auch dann hilft es, sich nochmal klarzumachen, nee, ich habe das da hinten liegen lassen. Ne? Und da lasse ich es jetzt auch wieder los. Und ich verwickel mich jetzt nicht und lasse mich nicht von diesen Gedanken wieder so reinziehen.
Mhm. Ja, es soll ja nicht unterdrücken irgendwelche Probleme, ne, weil das funktioniert überhaupt nicht. Sondern es ist ja einfach nur, dass man sich für einen Moment davon freimachen kann und dann kann man sich hinterher auch wieder damit auseinandersetzen und die Probleme lösen. Aber es bringt eben auch nichts, wenn man in diesen Dauerschleifen unterwegs ist und in diesen Grübel-Gedankenkarussellen unterwegs ist. Dadurch findet man erst recht keine Lösung und kommt noch zusätzlich in Stress dabei.
Ja, und man verpasst einfach die Chance, die Natur bieten würde. Ne?
Ja.
So Henry David Thoreau, mein Lieblingsnaturphilosoph, hat mal gesagt, was soll ich im Wald, wenn ich doch nicht im Wald bin?
Hm. Ja, macht Sinn. Übrigens, was mir gerade einfällt, diese Waldbaden im Frühjahr, Herbst, Sommer, Winter-Reihe, das verlinken wir auch in den Shownotes. Ne? Wenn das den Hörer, wen das von euch interessiert, könnt ihr da gerne nochmal reinschauen.
Genau, und nochmal kurz zu diesem Gedanken, das wollte ich einfach nochmal loswerden, weil viele Leute sind enttäuscht, wenn sie dann wieder anfangen zu grübeln, wenn die Gedanken zurückkommen, und dann stellt sich schnell heraus, sie haben so den Anspruch, ich möchte nicht denken, die Gedanken sollen weg sein oder diese speziellen Gedanken sollen weg sein. Mhm. Und da möchte ich einfach auch nochmal Entlastung schaffen, indem ich nochmal sage, ne, dass ist so, unser Geist wandert, das ist normal.
Ja.
Und wir haben einfach die Chance, wenn wir das bemerken, dass wir uns wieder in irgendwelche Themen haben verwickeln lassen, dann haben wir ja die Chance, das zu ändern, indem wir einfach die Aufmerksamkeit freundlich wieder zurück auf die Gegenwart richten, ohne uns dafür selber Vorwürfe zu machen. Es ist einfach normal.
Ja. Da sind wir wieder bei diesen Bewertungen. Ne? Das gilt eigentlich genauso für die eigenen Gedanken, wie es für die Autobahn und die Kettensäge gilt.
Ja, genau.
Ja, und das ist ja letztendlich das, worum es bei der Achtsamkeit, glaube ich, geht, ne? Dass man einfach ohne Bewertung Dinge wahrnimmt.
Ja, schwierige Sache, weil wir sind natürlich alle total gewohnt zu bewerten.
Ja.
Und hallo, wir sind hier in einem Lehrer-Podcast, also alle, die zuhören, haben das tagtäglich, dass sie Leute bewerten müssen oder deren Arbeiten bewerten müssen. Gerade für Lehrer ist es nicht so leicht. Und deswegen empfehle ich nicht zu versuchen, nichts zu bewerten, sondern lieber zu merken, wenn man bewertet und dann quasi über dieses Hindernis drüber zu steigen und zu gucken, was verbirgt sich denn dahinter noch?
Mhm.
Was kann ich denn noch entdecken? Also zum Beispiel, ne, dein Fluglärm im Wald, kannst jetzt sagen, ah, blödes Flugzeug gehört hier nicht hin, will ich nicht haben.
Mhm.
Dann könntest du bemerken, oh, ich bewerte das gerade.
Ja.
Und dann deine Aufmerksamkeit ganz bewusst dahin richten. Sag, aha, jetzt höre ich mir das mal an. So, was kann ich denn da hören an diesem Geräusch? Und dann nennst du es Geräusch und nicht mehr Lärm. Lärm ist was mit Bewertung, ne?
Mhm.
Geräusch ist wertfrei. Und dann kannst du mal hören, aha, ach so, das ist ein tiefes Geräusch. Das ist ein brummendes Geräusch. Das bewegt sich von rechts nach links. Jetzt wird es lauter, jetzt wird es leiser. Also da kann man ja dran forschen, ne? Wie ein Forscher einfach, ne? Was ist das für ein Phänomen? Was kann ich da dran wahrnehmen? Und dann verliert es tatsächlich auch seinen Schrecken.
Klingt spannend. Werde ich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in dieser Situation bin, und das wird garantiert passieren, werde ich das mal ausprobieren.
Genau. Und dann musst du dich nicht schimpfen, ne, weil du was bewertet hast, sondern du merkst es einfach und gehst aber darüber hinweg.
Ja.
So. Das finde ich sehr viel leichter, als wenn man von vornherein versucht, Bewertungen zu vermeiden.
Hm.
Das ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Gerade als Lehrer, oder?
Ja, wir haben ja so ein paar Gewohnheiten, die machen uns selber das Leben nicht unbedingt immer leicht. Also eine Sache ist das mit dem Bewerten. Eine andere Sache, was mir auch immer bewusst wird, ist, wir sind als Lehrer sehr darauf konditioniert, was falsch läuft, was ja auch mit Bewerten zu tun hat. Das heißt, wir verlieren tendenziell eher als andere den Blick auf die positiven Dinge, weil wir sind einfach darauf fokussiert, Fehler zu finden und nicht die Dinge, die gut laufen. Das ist sehr schade.
Ja, und bei sich selbst ja dann auch, ne?
Eben.
Dass man dann auch ständig das Gefühl hat, oh, ne, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr leisten, ich muss perfekter werden.
Ne? Genau, ne? Und dann.
Also so erlebe ich das hier in der Praxis, ne? Wenn ich hier Lehrer als Klienten habe.
Genau.
Ja, sehr hoher Leistungsanspruch.
Das ist irgendwie so eine Berufskrankheit, glaube ich, von uns.
Ja.
Ja, ich meine, viele Schüler haben das auch. Also das habe ich immer wieder die Erfahrung, dass ein Großteil der Schüler einfach Angst hat, Fehler zu machen. Mhm. Was ich sehr schade finde, was ich dann auch jedes Mal denen sage, weil ich glaube, dass Fehler sind eigentlich die Quelle des Lernens. Ja, wenn ich alles schon, also wenn ich keinen Fehler mache, dann entweder kann ich alles schon perfekt oder ich versuche einfach nichts Neues. Ja, bleib also bei dem, was ich halt kann, dann mache ich wahrscheinlich auch keine Fehler. Aber sobald ich was Neues lernen will, dann gehört Fehler machen einfach mit dazu, zum Lernprozess dazu. Und gerade in diesen Fehlerstufen da kommen wir dann ja weiter. Ja, sehe ich die Fehler durchaus als positiv. Hab dann aber natürlich immer Schwierigkeiten, weil dann die Schüler sofort sagen, ja, aber in der Arbeit darf ich es dann wieder nicht mehr machen.
Genau.
In der Arbeit ist es halt ein schlechter Moment. Aber davor
aber danach, es ist schwierig.
Ja,
ne?
Ja, das ist
schwierig in einem System, was mit Bewertung arbeitet, dann, also für die Kinder schwierig abzuschätzen, ne? Wann darf ich denn und wann darf ich denn nicht.
Genau. Ja. Ja. Blitzlichtrunde, was hältst du davon? Blitzlichtrunde, kurz, falls du es dir nicht so vorstellen kannst. Ich sage eine Frage oder ein Stichwort und du sagst in einem Satz eine Antwort dazu.
Okay, versuchen wir mal.
Versuchen wir mal. Okay, dein Lebensmotto.
Ich soll spontan sein, ne? Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Sehr schön. Dein Nummer 1 Entspannungstipp?
Rausgehen.
Dein klar. Logisch. Ne? Dein Nummer 1 Produktivitätstipp?
Regelmäßige Pausen machen. Also kurze Pausen, immer wieder. Alle 45 Minuten, 5 Minuten Pause.
Ja, sehr guter Hinweis. Ja, vormittags haben wir das ja theoretisch, in der Praxis eher nicht. Aber nachmittags ertappe ich mich auch dabei. Dann setzt man sich an den Schreibtisch und 2-3 Stunden später ist man total platt und hat dann zwar seine Sachen fertig, aber hätte vielleicht das auch in 1,5 Stunden geschafft, wenn man Pausen gemacht hätte.
Ja, und ist danach fröhlicher.
Genau. Dein Nummer 1 Motivationstipp.
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Also ich habe kein Problem mit mangelnder Motivation.
Gut. Ja, also ich habe das schon, wenn ich dann nachmittags echt müde bin auch von der Schule. Und dann nochmal sich an den Schreibtisch zu setzen, das ist nicht immer einfach. Dein Nummer 1 Energy Booster.
Tanzen und rausgehen.
Welches?
Also rausgehen natürlich immer ins Grüne. Ne? Rausgehen heißt in die Natur, nicht
natürlich.
Einfach auf die Hauptstraße gehen.
Wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen. Ja. Ja, natürlich. Okay, welches Buch liest du gerade?
Ich habe angefangen zu lesen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Was ja gerade so ein Spiegel-Bestseller ist. Es gefällt mir gut. Ich glaube, es ist ganz zu Recht ein Bestseller.
Okay. Gut, verlinken wir auch in den Shownotes. Mhm. Ja, das weiß ich jetzt nicht, die nächste Frage, ob das was für dich ist. Hast du ein Top-Internet-Tool für dein Selbstmanagement? Ja, du arbeitest ja selbstständig, das heißt, du musst ja auch deine Arbeit irgendwie organisieren. Mhm. Und ja, häufig können ja irgendwelche Tools, die im Internet zur Verfügung stehen, da auch helfen. Gibt es sowas bei dir?
Also bei mir gibt es den Pomodoro-Timer. Das ist aber nichts besonders Kompliziertes. Mhm. Kennst du die Pomodoro-Technik?
Ja, kenne ich, aber vielleicht kennen das ja nicht alle von unseren Hörern. Mhm. Also erzähl ruhig, was es ist.
Ja, also das wäre zum Beispiel so eine Technik, dass man, also ich glaube, im Original ist es so, dass man 25 Minuten konzentriert an einer Sache arbeitet, sich vorher eine Liste macht, ne, was ist es, welche Aufgaben sind es, und die in 25 Minuten Päckchen einteilt und dann 5 Minuten Pause macht. So ist es, glaube ich, im Original. Mache ich nicht. Ich mache 45 und 5 und stelle mir dafür einen Timer. Das ist aber jetzt, also es gibt diesen Tomato-Timer, aber man kann, glaube ich, auch jede normale Stoppuhr dafür nehmen. Mhm.
Den du da hast, das ist eine Internetseite oder ist das eine App oder?
Ja, es ist eine Internetseite. Da ist einfach so eine Stoppuhr drauf und dann kann man sich einstellen, welchen Klingelton, wie lange dauert eine kurze Pause, wie lange dauert eine lange Pause.
Dann, ganz simpel. Ja, dann verlinken wir das auch auf jeden Fall in den Shownotes. Mhm. Hast du noch eine weitere Empfehlung für unsere Hörer? Irgendwelche Kurse, Bücher, Tools, Produkte, irgendwas, wo du sagst, das bringt wirklich was?
Das bringt wirklich was für Stressbewältigung.
Entspannteres Arbeiten, fokussierter Arbeiten, zu sich kommen, Entspannung.
Ja, die Challenge wäre ja eigentlich schön, aber die ist gerade vorbei. Aber ja, man kann sich jetzt schon eintragen für die nächste.
Gutes Stichwort wieder. Das heißt, aktuell kann man sich wieder eintragen für die nächste Challenge. Weißt du schon, wann die stattfinden wird?
Anfang nächsten Jahres. So, okay. Wann genau habe ich noch nicht, aber man kann sich eintragen und dann melde ich mich rechtzeitig, wenn es wieder losgeht.
Okay, den Link packen wir auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Ja, das wäre eigentlich die Blitzlichtrunde auch schon. Wenn du jetzt den Lehrern einen Tipp geben wollen könntest, dürftest, würdest, was würde das sein? Rausgehen.
Also mein großer, fetter Tipp an alle Lehrer wäre, sei gnädig zu dir selbst.
Das ist ein guter Tipp. Ja, nicht zu viele Ansprüche an sich selber stellen.
Ja, wirklich. Also selbst mit Gefühl haben. Ne, und wirklich sanft mit sich umgehen, gütig mit sich sein, das sind so Wörter, ne, wo man einfach weicher wird. Und ich glaube, das brauchen Lehrer wirklich ganz dringend. Ich sehe sie reihenweise ausbrennen.
Ja, und die Zeiten werden nicht angenehmer, werden eher schwieriger. Also ist meine Erfahrung jetzt, was letztendlich ja auch ein bisschen der Punkt für den Podcast hier ist, dass ich einfach gemerkt habe, die letzten Jahre Belastungen steigen. Also nicht nur, weil auch das Arbeitsumfeld schwieriger wird. Die Schüler werden auch nicht immer einfacher. Mhm. Aber vor allen Dingen auch die Aufgaben werden irgendwie immer mehr. Ja, ein Kollege hat das mal ganz gut gesagt an meiner alten Schule. Der sagte, es kommen ständig neue Aufgaben dazu. Aber er hat noch nie erlebt, dass irgendwelche Rundschreiben und Erlasse kamen. Ab sofort ist das und das gestrichen. Das hat er in 20 Jahren nicht erlebt. Ja, ist klar, wenn die Workload immer mehr wird, dass die Belastungen dann auch steigen. Ne?
Ja. Ja, und Hilfe suchen würde ich vielleicht auch nochmal empfehlen. Also es gibt ja keine Supervision für Lehrer, was ich eigentlich ein Unding finde. Ne? Also es ist ja ein sozialer Beruf und es gibt für alle anderen Berufsfelder gibt es regelmäßige Supervision. Ja. Und Lehrer haben das nicht. Also das wäre auch nochmal ein Rat. Sucht euch Unterstützung. Und wenn ihr das nicht über euren Arbeitgeber bekommt, dann halt privat. Ne? Also dafür gibt es Coaches, die einem da helfen, da einen guten Weg zu finden.
Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Übrigens, falls man jetzt so im Hintergrund so ein leichte, hast du gerade was gehört? Das ist mein
Hund.
Ja, das ist mein Hund, der, glaube ich, gerade ein Albtraum. Normalerweise streichel ich ihn jetzt und dann ist wieder gut, aber jetzt muss er da mal nochmal ein bisschen durch. Oh. Vielleicht geht's ja. ich denke, dass das ein ganz wichtiger Tipp ist, weil wir als Lehrer das nicht haben. Wir haben aber ganz viele sozial schwierige Situationen, also zumindest kenne ich das aus meiner Tätigkeit. Das ist natürlich immer eine Frage, auch an welcher Schule man vielleicht ist und welches Einzugsgebiet die Schule hat und so weiter. Aber es gibt häufig eben doch schwierige Situationen, aber keine Möglichkeit, die irgendwie auch zu klären, für sich zu klären, aufzuarbeiten, wie auch immer. Wir Lehrer sind ja tendenziell auch immer noch so ein bisschen Einzelkämpfer, was auch schade ist und nicht immer vorteilhaft für uns ist. Ja, und du hast es ja gerade gesagt, in allen anderen sozialen Berufen gibt es das. Gerade bei den Lehrern wäre es wichtig oder auch bei den Lehrern wäre es wichtig und da gibt es das leider nicht.
Ja.
Ja. Gut. Welche drei Tipps würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese?
Ha. Du, das geht auch in diese Richtung. Ich habe ja auch mal ein Burnout hinter mich gebracht. Mhm. Und mit 19, weiß ich noch, da habe ich Abitur gemacht und bin losgetrampt auf der Suche nach meinem Beruf, nach meiner Berufung. Mhm. Und auf meinen Tramp-Rucksack habe ich geschrieben, ein Zitat von Neil Young, "It's better to burn out than it is to rust." Mhm. Das würde ich meinem 20-jährigen Ich heute sagen. Scheißspruch.
Ja. Ja.
It's not better to burn out.
Ja, ich glaube, so ein Burnout, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist eine schwierige Sache.
Ja, also ich habe noch ganz gut die Kurve gekriegt. Ne? Als Profi merkt man sowas schneller.
Ja.
Aber kann auch ins Auge gehen.
Ja, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Und von daher kann ich auf jeden Fall sagen, wenn man drum rumkommt, ist das auf jeden Fall die bessere Entscheidung oder Alternative.
Gut. Genau, das war der erste Tipp. Zweiter Tipp, liebe dich selbst.
Mhm. Ja, auch nicht einfach für viele. Ja. Ich kriege das immer bei den Schülern mit, wenn ich denen sage, hier, ne, klopf dir mal selbst auf die Schulter und sei mal stolz auf dich und sag dir mal, wie toll du bist. Aber Eigenlob ist doch was Doofes. Ne? Mm. Und
Da habe ich noch einen tollen Artikel, den kannst du auch verlinken.
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Selbstmitleid stinkt, heißt der.
Oh, das ist gut. Ja.
Ist so ähnlich,
Und Eigenlob stinkt, das ist nämlich genau das, was die Schüler mir dann auch immer sagen. Ja, aber so. Ja. Mm. Das und Lehrern geht oder vielen Lehrern geht es wahrscheinlich auch nicht anders, dass es sich erstmal komisch anfühlt, wenn man sich selber mal ein Kompliment macht und sagt, hier, das hast du mal richtig gut gemacht oder du bist ein toller Kerl, eine tolle Frau, was auch immer. Das fällt, glaube ich, manchen durchaus schwer.
Ja.
Wäre aber, glaube ich, eine super Sache.
Oder auch anzuerkennen, dass es auch berechtigt ist, dass es einem schlecht geht. Dass man auch sagen kann, ja, es ist auch schwierig und ich darf mich auch jetzt mal schlecht fühlen.
Ja.
Ich muss da nicht immer drüber stehen. Mhm. So Selbstmitgefühl, ne?
Ja. Ja, und Selbstmitgefühl, das ist glaube ich, auch einfach ganz wichtig, dass man sich auf sich selber so weit einlassen kann und sich selber auch wahrnehmen kann. Und das Selbstgefühl gehört mit dazu. Weil wenn ich mich selber nicht wahrnehme, dann merke ich auch nicht, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine gefährliche Sache, wenn man seine eigenen Bedürfnisse und seine eigenen Grenzen, Ressourcen nicht mehr wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen.
Und da kommt wieder die Natur ins Spiel, weil wenn wir rausgehen, gehen wir ja auch raus aus dem Alltag. Also das, was uns immer so besetzt hält und uns von uns selbst ablenkt, das bleibt zurück. Draußen im Wald zum Beispiel können wir ganz gut bei uns sein, weil wir da auf uns gestellt sind und können gut wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich gerade, mal weit ab von dem ganzen Trubel.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, dann ist keine Ablenkung da und man ist im Hier und Jetzt und dann hat man eher den Zugang auch zu sich selbst.
Genau.
Genau. Das waren, glaube ich, jetzt zwei Tipps, ne?
Ja, reicht.
Reicht, okay, gut. Okay, unter welcher Internetseite können die Hörer dich finden?
Ganz einfach, www.pan-praxis.de.
Okay, verlinken wir natürlich auch.
Genau.
Ja, denke, dann sind wir im Prinzip durch, ne?
Mhm.
Super, Sandra. Dann sage ich ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle Interview, was du mir uns gegeben hast und für die vielen, vielen Erkenntnisse und wertvollen Einsichten, die du uns da mit auf den Weg gegeben hast. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür.
Sehr, sehr gerne. Es war ein schönes Gespräch und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast.
Vielen Dank.
Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast doch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net/bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal, bleib entspannt, dein Carsten.